Hallo liebe Freunde und willkommen zum The Pod Magazin Nummer 125. Diese Folge erscheint, nachdem die Spieleindustrie über eine Woche lang Trailer, Ankündigungen, Entwicklerinterviews und andere Werbemittel in Masse ausgestrahlt hat. Da wo sonst die Spielemesse E3, die Electronic Entertainment Expo stattfand, gab es nun das dritte Jahr in Folge vornehmlich Online-Showcases in Form von Ankündigungs-Livestreams und Trailer-Shows. Da blieben echte Branchen-News ein wenig auf der Strecke und es war nicht ganz leicht, irgendwelche Neuigkeiten zu finden, die nichts mit Produktankündigungen zu tun haben. Etwas, das hier im Magazin nur in Ausnahmefällen einen Platz hat, denn das machen alle anderen Spiele-Websites und Podcasts schon zur Genüge. Verzeiht also, dass manche Meldung in dieser Sendung schon etwas abgehangen ist und dass die Sendung insgesamt vielleicht ein bisschen weniger Speck hat als sonst. Und was wir da haben? Wir haben Embracer in einer neuen Rolle. Nicht als Käufer von Studios, sondern als Empfänger von Investments in Milliardenhöhe. Aber ausgerechnet von den Saudis? Dann haben wir einen erneuten Leak von Militärgeheimnissen im Forum von War Thunder. In Asien stellen Abonnenten des neuen teuren PS Plus Abos fest, dass sie ungleich behandelt werden und manch Retro-Game in der falschen Version daherkommt. Und Activision Blizzard hat endlich die Ergebnisse der internen Untersuchung vorliegen, die zu der ganzen Sexismus- und Diskriminierungsvorwurfsgeschichte. Und schau an, alles halb so wild, keine Schuld bei der Firmenleitung. Na sowas aber auch. Viel Spaß bei dieser Sendung. Bevor wir wirklich mit dem Magazin loslegen, noch ein ganz kurzer Blick zurück auf die vergangenen zwei Wochen mit all diesen E3-Ersatz-Werbeveranstaltungen. Von Summer Game Fest über die Wolf Digital Showcase bis hin zur Microsoft und Bethesda Show und vielen weiteren Showcases wurde da in den letzten Tagen extrem viel angekündigt, gezeigt oder genauer vorgestellt. Große Spiele, kleine Spiele, Retro-Spiele, Service-Spiele und DLCs aller Art. Das war mal wieder viel Holz, das wir zu einem kleinen Teil auch am kommenden Sonntag in Form eines Podcasts verheizen. Ich bin bei diesem Podcast nicht dabei, ich war bis heute im Urlaub und ich bin immer noch nicht ganz fertig, alle Ankündigungen im Detail zu sichten. Hat aber Spaß gemacht bis jetzt und an dieser Stelle will ich nur kurz darauf verweisen, dass wir einen wunderbar kuratierten Foren-Thread bei uns im Forum haben, unter forum.gamespodcast.de, der die Neuankündigungen des Jahres sammelt und auf neue Trailer und Videos verlinkt. Oder ihr nutzt dazu die Website e3recap.com. Auch wenn es dieses Jahr keine E3 gab, gibt auch die einen guten Überblick. Wenn ihr noch keine dieser Dauerwerbesendungen im Netz gesehen habt, dann empfehle ich die Microsoft Show, die Wolvers alberne Sendung sowie die Day of the Devs Show, die direkt im Anschluss ans Summer Games Fest lief. Die drei Sendungen empfand ich als recht kurzweilig und schön konkret, in dem Sinne, dass man auch wirklich Spiele vorgestellt bekam, mit Gameplay und teils guter Erklärung durch die Entwickler. Zuletzt noch ein Hinweis für PC-Spieler. Noch bis 20. Juni gibt es auf Steam das sogenannte Next Fest. Im Aktionszeitraum gibt es hunderte kostenlos spielbare Demos zu allerlei Spielen. Das sind eher Indies und AA-Produktionen, aber bereits auf den ersten Blick sehe ich da zahlreiche interessante und abwechslungsreiche Titel. Ist vielleicht eine gute Option fürs Hitzewochenende. Fenster zu, Rollos runter, Sommer aussperren und Demos zocken mit den Füßen in einem Kübel Eiswasser. So, nun aber zu den eigentlichen Magazin-Stories. Embracer bekommt Finanzspritze aus Saudi-Arabien, CEO rechtfertigt Deal. Was wäre ein Magazin, ohne dass irgendein Business-Deal von Embracer, the company formerly known as THQ Nordic, drin vorkäme? Doch diesmal geht es mal nicht um den Evergreen, dass Embracer irgendwelche Studios oder Marken gekauft hat. Vielmehr wurde am 8. Juni bekannt, dass der Konzern knapp über 8% seiner Unternehmensanteile für $1 Milliarde verkauft hat. Sprich, da hat jemand eine Rieseninvestition in den skandinavischen Publisher getätigt und damit Embracer einen Haufen Cash in die Hand gedrückt, die der Konzern gut brauchen kann. Zitat: Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Aktienemission zu verwenden, um die Finanzlage des Unternehmens weiter zu stärken. Dies wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine erfolgreiche Akquisitionsstrategie fortzusetzen, indem es seine bestehenden Aktivitäten durch neue Spielepublisher, Spieleentwicklungsstudios und andere Vermögenswerte ergänzt. Zitat Ende. Die Investition erlaubt Embracer also das zu tun, was Embracer am liebsten tut und sichert meinem Magazin einen sicheren Nachschub an. Ratet mal, was sich Embracer diesmal gekauft hat, Meldungen. Das finde ich gut. Aber eine Info habe ich bislang noch nicht angesprochen. Woher kommt die Kohle? Die kommt von der Savvy Gaming Group und aufmerksame Hörer dieser Sendung werden sich erinnern, dass ich den Namen bereits im Magazin Nummer 123 verwendet habe. Genau, das ist eine 100%ige Tochter des saudi-arabischen Public Investment Funds. der kürzlich um die 2,8 Milliarden Euro in Nintendo-Aktien investierte und der den großen Geldtopf für die zukünftige Entwicklung der saudischen Wirtschaft darstellt. Die Savvy Gaming Group kaufte jüngst die E-Sports-Liga ESL für 1 Milliarde Dollar und auch die sogenannte Face-It-Liga. Nun investiert sie Kohle bei Embracer. Und nun investiert also Saudi-Arabien in Embracer. Und anders als bei der Nintendo-Sache, wo die Saudis lediglich öffentlich handelbare Aktien in sehr großer Menge kauften, etwas, wovon Nintendo erst nachträglich erfuhr und auch keinen Einfluss drauf hatte, nahm Embracer bewusst die Kohle der Saudis an. Und das hat ein Geschmäckle. Denn Saudi-Arabien und sein Kronprinz Mohammed bin Salman, der auch allerlei zentrale politische Ämter innehat, sind so ein bisschen, naja, umstritten, denn Saudi-Arabien ist eine Monarchie. Gewaltenteilung gibt es nicht und damit ist Mohammed bin Salman praktisch der Alleinherrscher des Landes. Und naja, die CIA wirft ihm beispielsweise vor, den Mord auf den Washington Post-Journalisten Jamal Khashoggi beauftragt zu haben. Unter seiner Herrschaft werden regelmäßig Menschenrechte verletzt. Homosexualität ist in Saudi-Arabien immer noch strafbar, bis hin zur Todesstrafe. Und die wird in dem Land auch immer noch reichlich angewandt, inklusive des morbiden Spektakels der Massenhinrichtungen. Zuletzt geschehen im März dieses Jahres mit 81 Verurteilten. Nimmt man Geld von solchen Leuten an? Nun sagt das Sprichwort ja, Geld stinkt nicht, aber es ist bezeichnend, dass am 10. Juni, also 2 Tage nach der Pressemitteilung über diesen Deal, ein offener Brief des Embracer-CEOs Lars Wingefors veröffentlicht wurde, in dem er diesen Deal rechtfertigt. Gleich zu Beginn erkennt er an, dass es eine kontroverse Entscheidung war. Zitat, ich verstehe und respektiere, dass es unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema gibt. Ich maß sie mir nicht an, die richtigen Antworten zu haben, aber ich möchte betonen, dass diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde. Zitat Ende. Und nachfolgend erklärt er, dass er bei der Savvy Gaming Group, nachfolgend SGG, Werte und Absichten identifiziert habe, die mit der eigenen Firmenlinie übereinstimmen. Zitat. Wir sind der festen Überzeugung, dass die SGG ein vollständig kommerzielles Unternehmen im Bereich des Gaming ehrgeizige Ziele verfolgt, um das globale Ökosystem unserer Branche zu unterstützen, die mit den Werten und der Kultur unserer Branche übereinstimmen und für diese wichtig sind. SGG stellt eine beträchtliche, wirklich langfristige Kapitalinvestition zur Verfügung, um unsere Strategie und unser Management zu unterstützen, damit wir das erfolgreiche Wachstum unserer Geschäftsbereiche fortsetzen können. Meine Werte als schwedischer Unternehmer sind unumstößlich. Wir sind ein wertebasiertes Unternehmen und unser Engagement für ein dezentralisiertes Betriebsmodell, das großartige Menschen befähigt, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, wird immer bestehen bleiben. Zitat Ende. Ob Savvy nun einen Sitz im Aufsichtsrat von Embracer bekommt, mit ja, 8% Anteil ist es durchaus möglich, das sei laut Wingefors eine Frage für die Aktionäre, die werden darüber abstimmen. Er spricht jedoch dem SGG-CEO Brian Ward, einem Branchenveteran, der bereits hohe Positionen bei EA, Activision und Microsoft innehatte, sein Vertrauen aus und hält ihn für einen solchen Posten als geeignet. Zuletzt spricht er an, was einige Journalisten bereits fragten, warum machte die Savvy Gaming Group einen privaten Deal mit Embracer aus und warum zahlte die saudische Gaming Gruppe dabei einen Aufpreis, wenn sie die Aktien am freien Markt für weniger Kohle hätten haben können? Gute Frage und irgendwie gibt er darauf keine Antwort. Oder er hat sie und er will sie nicht verraten, aber er drückt aus, dass er das gut fand mit dem Aufpreis. Naja, aber ich stecke nicht tief genug in der Welt der Finanzen, Investments und Deals, als dass ich hier auch nur den Ansatz einer Interpretation bieten könnte. Drum machen wir einen Strich drunter und merken uns, die Saudis sind nun auch an Embracer beteiligt, genau wie bei Nintendo, Capcom, Activision, EA und vielen anderen. Also scheinbar Business as usual. Schon wieder. Community-Mitglied von War Thunder leakt Militärgeheimnisse. Bereits im Juli letzten Jahres gab es einen bizarren Vorfall, als ein Community-Mitglied des Free-to-Play-Militärfahrzeug-Shooters War Thunder vertrauliche Betriebsdokumente eines britischen Panzers im Forum zum Spiel leakte, um das Design des Ingame-Modells zu kritisieren. Ich berichtete im Magazin Nummer 106. Und nun passierte sowas schon wieder. Und zwar zum dritten Mal. Ich hatte es nicht im Magazin, aber im September letzten Jahres leakte ein User Teile des Handbuchs eines französischen Leclerc-Panzers, um seine Kritik am Design des In-Games-Modells zu unterstreichen. Und nun ja, nun folgte der dritte Streich mit nahezu identischem Wortlaut. Wieder postete ein User Zeug in dem War Thunder Forum, um das Ingame-Design oder die Statistiken eines Panzers zu kritisieren. Wieder wurde der Beitrag schnell gelöscht und erneut gab es einen erhobenen Zeigefinger von den Moderatoren, die nach den bisherigen Vorfällen ohnehin unterstrichen, dass man bei inzwischen rund 2000 Fahr- und Flugzeugen sowie Schiffen im Spiel keine absolute Realitätsnähe leisten kann und will. Pikant machte in diesem Fall, dass es sich um einen User aus China handelte, der, um seine Argumentation zu einem Geschosstyp zu unterstreichen, kurzerhand ein Foto einer chinesischen Schemazeichnung eines panzerbrechenden Sabot- oder Treibspiegelgeschosses postete. Auf dem Dokument lag dann auch noch ein Metallstab, der wohl die panzerbrechende Funktion dieses chinesischen Geschosstyps ausmacht. Laut Twitter-Experten ist es jetzt keine revolutionäre Geheimtechnik, doch allemal vertrauliche Information, die nichts in einem Spieleforum zu tun hat. Der War Thunder-Entwickler Gaijin Entertainment, der veröffentlichte dazu folgendes Statement. Zitat: Unsere Community-Manager haben den Benutzer sofort gesperrt und seinen Beitrag gelöscht, da die Informationen zu diesem bestimmten Geschoss in China immer noch geheim sind. Die Veröffentlichung von geheimen Informationen über ein Fahrzeug einer beliebigen Nation in den War Thunder-Foren ist eindeutig verboten und die Spieleentwickler verwenden sie niemals in ihrer Arbeit. Wir verstehen zwar, dass unsere Spieler das Spiel so realistisch wie möglich gestalten wollen, aber wir bitten sie höflich, nichts Illegales zu tun und ihre Sicherheit sowie die Sicherheit unserer Community-Teammitglieder nicht zu gefährden. Die Entwickler von War Thunder tun ihr Bestes, um Informationen über Fahrzeuge mit legal verfügbaren Tools zu recherchieren und Skandale wie dieser sind für unsere Bemühungen eindeutig nicht hilfreich. Zitat Ende. Und das ist die Story. Und wie beim letzten Mal, als ein Fan des Spiels Militärgeheimnisse leakte, bin ich doch recht erstaunt, wie weit Fans für ihr Spiel gehen können und in welch bizarrer Zwickmühle sich die Entwickler hier befinden. Sie versprechen Realismus. Sie haben extrem detailreiche Modelle und die User können herrlich lange Panzerungsstärken und Geschosspenetration analysieren oder diskutieren. Aber echten Realismus kann Gaijin Entertainment zumindest bei den aktuellen Modellen, also Ingame-Panzern, die auf aktuellem Militärgerät basieren, nicht bieten, da viele Infos zu den neueren Maschinen schlichtweg sensible Informationen sind. Und schon gerät der Realismusanspruch ein wenig ins Wanken und die Hardcore-Fans, die es genau wissen, vielleicht weil sie mit der Armee arbeiten, aber es nicht wirklich beweisen dürfen, die sitzen wie auf heißen Kohlen. Und mittlerweile zum dritten Mal begingen sie daraufhin einfach eine große Dummheit. Krass. Und das wegen eines Videospiels. Sony irritiert mit PAL-Versionen von Retro-Games in Südostasien. Bei uns startet Sonys neues PlayStation Plus-Abo-Modell mit 3 Stufen erst am 23. Juni. Anderswo auf der Welt liefen diese Dienste bereits an und am 23. Mai war er in ganz Asien, ausgenommen Japan, live. Wir erinnern uns, PS Plus Essential beerbt das alte PS Plus, ist also diese Online-Multiplayer-Gebühr plus Cloud-Safe-Games, ein paar Rabatte und Gratisspiele. Im nächsten Level PS Plus Extra kommen allerlei PS5 und PS4-Spiele zum Download dazu. Und PS Plus Premium bringt nochmal ganz viele PS3-Streaming-Games und Retro-Games für PS1, PSP und PS2 zum Download mit. Ah ja, und kostenlose Probeversionen neuer Spiele. Hierzu gab es für Spieler in der Südostasien-Region gleich 2 Ernüchterungen. Zum einen, in vielen Ländern wurde PS Plus Premium gar nicht angeboten, sondern ein Abo namens PS Plus Deluxe. Das gibt es laut Sony in Ländern ohne Cloud-Streaming. Seltsam. Als ob das nicht überall möglich ist? Die Frage ist, woran das liegt. Hat Sony hier keine Rechenzentren in diesen genannten Ländern, sodass die Latenzen zu hoch für gute Qualität sind? Oder ist es ein Lizenzierungsproblem? Ärgerlich ist es allemal, denn in Asien ist einzig Japan das Land, in dem Cloud-Streaming funktioniert und wo PS Plus Premium angeboten wird und man sich hunderte PS3-Spiele als Streaming-Games mit ins Abo holen kann. Und so schrumpft der versprochene Spielekatalog im Rest Asiens deutlich, da all diese PS3-Titel im Gratisangebot fehlen. Da diese halt wirklich nur gestreamt werden können. Die PS4 und PS5 beherrschen die Emulation dieser Spiele nicht. Doof. Immerhin sind die Preise für die begrenzten Deluxe-Abos im internationalen Vergleich deutlich günstiger als etwa die Premium-Abos hier in Europa. Zweites Ärgernis. User aus Südostasien stellten rasch fest, dass manche der Retro-Spiele zum Download des Abos als PAL-Versionen daherkommen. Und das ist ein Problem. Und jetzt folgt ein kleiner Exkurs. In der Welt von Retro-Konsolen, namentlich der PS1 und PS2, wurden die Konsolen damals noch mit analogen Kabeln, also dem SCART-Kabel, dem S-Video-Kabel, dem Composite-Kabel, an Röhrenbildschirme angeschlossen, die analoge Bilder mittels Photonenstrahl auf den Bildschirm ballerten. Und da es in Europa ein komplett anderes Stromnetz als etwa in Japan oder den USA gibt, die mit einer anderen Netzfrequenz arbeiten, saust auch der Photonenstrahl in einer anderen Geschwindigkeit über die Bildschirme in Europa. In Europa haben wir die sogenannte PAL-Region, während die USA und Japan zur NTSC-Region gehören. In Japan und den USA liegt eine Netzfrequenz von 60 Hertz an, was lustigerweise direkt in eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz für das Fernsehbild umgewandelt wird. Spiele laufen da also mit 60 Frames pro Sekunde oder mit 30. Das sind Standards, die sich bis in die HD-Ära als weltweite Norm etabliert haben. Eure Flachbildschirme am PC oder zu Hause am Fernseher, die dürften auch so ein 60 Hertz Display haben. Euer Telefon auch oder halt 120 Hertz, aber diese Staffelung, diese Wiederholraten, die haben sich inzwischen weltweit durchgesetzt. In der PAL-Region mit 50 Hertz Netzspannung arbeiten diese analogen TV-Geräte aber nun mit 50 Bildern pro Sekunde. Dafür mit einer im Vergleich zu NTSC-Fernsehern höheren Auflösung. Das Problem ist nun aber, dass PAL-Spiele, abgespielt als Emulator-Version mit einer PS4 oder PS5 auf 60 Hertz Displays, nicht immer richtig gut funktionieren und teilweise schlichtweg langsamer laufen. Wie als würde die Spielgeschwindigkeit leicht verringert werden. Das sind die Probleme, die Abonnenten dieses neuen PS Plus, nicht Premium, sondern Deluxe, gehabt haben. Dazu kommt auch noch ein unruhiger Bildlauf in einigen Szenen, weil da ein 60-Hertz-Display manche Einzelbilder halt doppelt darstellen muss und weil es hier vielleicht auch wirklich Probleme mit der Emulation gab. Und schon damals haben wir in den PAL-Regionen unter unserem TV-Sonderweg ganz schön gelitten, denn oftmals wurden Spiele aus den NTSC-Regionen nur halbherzig an die PAL-Region angepasst. Die liefen dann nicht so flott, wegen der nur 15 oder 25 Bildern pro Sekunde, waren die dann wirklich teilweise bis zu 17% langsamer als die NTSC-Originale, wenn die Entwickler faul waren. Und sie kamen teils mit krass gestauchtem Bild daher. Man denke an das erste Devil May Cry für die PS2, an Dante und seine Pausbacken. Buh. Manche PAL-Spiele kommen also ab Werk mit schlechterer Grafik und Performance daher und das ist ein schlimmer Zustand und ein großes Übel, ein Joch, unter dem wir in Europa gerade zu Beginn der PS2-Ära gelitten haben. Ich weiß nicht, ob es auf der PS1 so schlimm war, das habe ich nicht mitgemacht. Irgendwann gab es dann deutlich bessere PAL-Versionen und das Problem verschwand ein bisschen. Es ist aber echt krass, dass das jetzt zurückgekehrt ist. Dass sozusagen User in Asien PAL-Versionen serviert bekommen, die mit der Emulation, die auf der PS5 läuft und ihren Bildschirm und auch ihren Erwartungen überhaupt nicht gut funktionieren. Da gibt es ausführliche Videoanalysen von Digital Foundry, die ich euch natürlich verlinke, wenn ihr da technisch viel tiefer einsteigen wollt, die aufweisen, wie unruhig das Bild beispielsweise von Ape Escape läuft und wie das Spiel auch tatsächlich langsamer ist. Das Originalspiel auf der PS1 in einer NTSC-Version versus diese seltsame emulierte PAL-Version auf den asiatischen PS5 und PS4-Konsolen, die beginnen gleich und irgendwann hat die PS1-Version einfach einen deutlichen Vorsprung, weil das Spiel schneller läuft und das ist eigentlich für so einen Bonus eines teuren Abos ziemlich traurig. Einen offensichtlichen Grund, warum gerade diese praktisch falschen Fassungen in Asien gelauncht sind, den gibt es nicht. Womöglich sind Lizenzierungslimitierungen der Grund dafür. Wer weiß. Ich bin jedenfalls gespannt, wie das nun für uns in Europa aussehen wird, wenn der Dienst bald hier launcht. Wird Sony gute PAL-Versionen kuratieren? Schließlich bringen nur die all die wichtigen Lokalisierungen für Europa mit. Wir werden also in irgendeiner Form schon PAL-ROMs von Retro-Spielen bekommen. Werden die aber nun korrekt emuliert, sodass es keine Probleme mit dem Bildlauf und der Spielgeschwindigkeit gibt? Wird Sony so schlau sein, Spiele mit guten PAL-Portierungen zu wählen? Und gibt man uns vielleicht die Wahl, in Fällen von sowas wie Devil May Cry alternativ die NTSC-Version herunterzuladen? Wir können gespannt sein, ob Sony am Ende nicht doch die ganzen PAL-Probleme, die ich gerade angesprochen habe und unter denen wir Anfang der 2000er gelitten haben, nicht plötzlich wieder reimportiert. Seit dem ernüchternden Start des Abo-Dienstes in Südostasien sind übrigens die Services in Japan und USA ohne diese Probleme mit PAL-Versionen gestartet bei den Retro-Games. Da gab es ausschließlich die korrekten ROMs für die NTSC-Version. Schauen wir also, wie es bei uns aussehen wird. Und wie gesagt, wer technisch tiefer in das Problem einsteigen will, der informiere sich bei dem verlinkten Video von Digital Foundry oder googelt einfach mal Probleme wie PAL-Balken oder PAL-60 und steigt in diesen Kaninchenbau der Retro-Bildprobleme ein. Faszinierendes Thema. Ich rieche da fast an Hardware-Talk. Aber hey, wir sind hier im Magazin. Nächste Story. Activision Blizzard-Untersuchung stellt keine systemischen Probleme im Konzern fest. Kommen wir nun zu einem Dokument, das am 16. Juni der SEC, der US-Börsenaufsicht von Activision Blizzard, vorgelegt wurde. Darin wird im Vorfeld der Aktionärsversammlung am 21. Juni das Ergebnis einer internen Untersuchung dargestellt, die vom Aufsichtsrat des Konzerns in Auftrag gegeben wurde, nachdem im vergangenen Jahr allerlei Vorwürfe über eine toxische Arbeitskultur, geduldete Fälle von sexuellem Missbrauch und einer Ungleichbehandlung, ja Diskriminierung von Frauen im Konzern laut wurden und das Arbeitsgericht des US-Bundesstaats Kalifornien Klage gegen den Publisher einreichte. Nachdem der Konzern zunächst eher plump und abwehrend reagierte, machte Activision Blizzard zumindest nach außen hin einige solide Versprechen, nahm Geld für neue interne Programme in die Hand und stellte einen Maßnahmenkatalog auf, der Ubisoft die Schamesröte ins Gesicht treiben könnte. Anderer Konzern, gleiche Vorwürfe und bis jetzt wenig Besserung im Hause Ubisoft. Aber zurück zu Activision und dem Untersuchungsbericht. In dem genannten Formular werden auch all diese Maßnahmen nochmal wiederholt. Darunter sind Sachen wie die Vervierfachung der Größe des Ethik- und Compliance-Teams seit Juli 2021, die Verdreifachung von Investitionen in Antibelästigungs- und Antidiskriminierungsschulungen, neue Nulltoleranzrichtlinien, Verzicht auf nicht öffentliche Schiedsverfahren in Fällen sexueller Belästigung und Diskriminierung, neue Führungskräfte im Bereichen Personaldiversität und Inklusion sowie etwas mehr Transparenz für Mitarbeiter sowie viele andere Punkte. Liest sich prinzipiell ganz gut, auch wenn eine Verdreifachung erstmal cool klingt, aber wenn da vorher praktisch kein Budget da war, ist auch eine Verdreifachung nicht viel wert und auch die Vervierfachung der Größe des Ethik- und Compliance-Teams könnte bedeuten, dass man da von einem auf 4 Mitarbeiter aufgestockt hat. Ich weiß es nicht. Der Bericht unterstreicht diese und andere Maßnahmen. Er bekräftigt, dass schon ein einziger Angestellter, der sich irgendwie weniger wert fühlt, einer zu viel sei. Und er zeigt auf, dass man nun eine Untersuchung abgeschlossen habe, wie es denn um den Konzern steht. Geleitet wurde die von Gilbert F. Casellas, vormals Vorsitzender der Equal Employment Opportunity Commission einer US-Bundesbehörde mit dem Auftrag, Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf zu beenden. Seitdem war er mal Vice President für Corporate Responsibility und Chief Diversity Officer bei Dell und derzeit berät er in diesen Themen Toyota und T-Mobile. Es ist wohl einer der Silberrücken im Geschäft, der aus der Politik in die Industrie wechselte und, das ist jetzt meine Meinung, der wahrscheinlich all diese Konzerne nicht in dem Sinne zu Diversität, Diskriminierung und Inklusion berät, um den Mitarbeitern das Leben zu erleichtern, sondern sicher mit dem Fokus, dem Konzern keine Probleme zu verursachen. Und siehste, bei Activision haben er und seine Kollegen keine Probleme gefunden. Ich zitiere mal die Schlüsselstelle. Zitat: Im Gegensatz zu vielen der Anschuldigungen haben der Vorstand und seine externen Berater festgestellt, dass es keine Beweise dafür gibt, dass leitende Angestellte von Activision Blizzard jemals absichtlich die Fälle von geschlechtsspezifischer Belästigung, die aufgetreten sind und gemeldet wurden, ignoriert oder versucht haben, sie herunterzuspielen. Diese Arbeit hat auch keine Beweise zutage gefördert, die direkt oder indirekt darauf hindeuten, dass eine Führungskraft oder ein Angestellter versucht hat, Informationen vor dem Vorstand zu verbergen. Externe Berater haben nach eingehender Prüfung auch festgestellt, dass der Vorstand niemals absichtlich die Fälle von geschlechtsspezifischer Belästigung, die aufgetreten sind und gemeldet wurden, ignoriert oder versucht hat, sie herunterzuspielen. Die Überprüfung der kontemporären Dokumentation und der Aussagen relevanter Personen zeigt, dass die Kritik der Medien am Vorstand und den leitenden Angestellten von Activision Blizzard, sie seien unsensibel gegenüber Angelegenheiten am Arbeitsplatz, unbegründet ist. Die leitenden Angestellten von Activision Blizzard reagierten rechtzeitig und mit Integrität und Entschlossenheit, den Arbeitsplatz zu verbessern. Obwohl es einige belegte Fälle von geschlechtsspezifischer Belästigung gibt, lassen diese unglücklichen Umstände nicht den Schluss zu, dass die Führungskräfte von Activision oder der Vorstand von geschlechtsspezifischer Belästigung wussten und diese tolerierten oder dass es jemals ein systemisches Problem mit Belästigung, Diskriminierung oder Vergeltung gab. Zitat Ende. Laut dem Bericht habe diese Untersuchung auf Basis von E-Mail-Kommunikation, den Verdachtszeitraum abdeckenden Dokumenten und anderen Quelldokumenten sowie Interviews mit ehemaligen und aktuellen Angestellten basiert. Mehr Details zum Umfang und der Ausführlichkeit dieser Untersuchung gab es nicht, auch nicht, welchen Zugriff auf welche Daten die externen Berater hierbei hatten. Und die Erklärung beißt sich auch mit der Tatsache, dass sich erst Ende September der Activision Blizzard Konzern auf eine Zahlung von 18 Millionen Dollar an die eben genannte Equal Employment Opportunity Commission einigte, wegen des sexuellen Missbrauchs im Konzern. Und sie beißt sich auch mit der Berichterstattung des Wall Street Journal im November letzten Jahres, die ja konkret das Gegenteil behauptet und der Führung, ja dem CEO des Konzerns Bobby Kotick, in sehr konkreten Fällen Mitwisserschaft und Vertuschung vorgeworfen hat. So schließt dann der Bericht am Ende auch mit der Erklärung, einem unnachgiebigen Trommelfeuer von Medienkritik ausgeliefert zu sein, die Versuche, das gesamte Unternehmen und viele unschuldige Angestellte wegen einer sehr kleinen Zahl von Mitarbeitern in ein schlechtes Licht zu rücken, die man längst zur Rechenschaft gezogen habe. Vieles davon mit hochgradig aufheizerischen, geradezu für Schlagzeilen gemachten Vorwürfen. Und ja, das habe ich gerade wörtlich zitiert. Nun, am Ende weiß ich nicht ganz, was ich von diesem Bericht halten soll. Ist ihm zu trauen? Basiert er auf einer gründlichen Untersuchung? Inwiefern birgt er Wahrheit? Vielleicht ist es hier ganz gut zu bedenken, an wen sich der Bericht wendet, an die Aktionäre des Unternehmens. Die freuen sich im Allgemeinen ja eher über beruhigende, gute Nachrichten, auch wenn in dem Fall der Microsoft-Deal in trockenen Tüchern scheint. Schadet ein solcher positiver Bericht da sicher nicht. Also, wir merken uns, alles heile im Hause Activision Blizzard. Es gibt hier nichts zu sehen, gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Kommen wir zuletzt zu den anstehenden Release-Terminen in den kommenden 14 Tagen, also bis einschließlich 1. Juli und holy shit, da ist echt viel Zeug dabei. Nicht jetzt die Reason AAA Abrissbirnen, aber mal wieder ein richtig bunter Blumenstrauß an Games für alle Geschmäcker. Das lobe ich mir und reite nun im Schweinsgalopp und wie immer ohne Gewehr durch diese Liste. Am 21. Juni freuen sich Switch-Besitzer auf die Ports des sehr guten Offroad- und Crash-Rennspiels Wreckfest, das schon viele Jahre auf den anderen Plattformen zu Hause ist und seit Release schön gepflegt wurde mit vielen DLCs und Patches. Dann kommt auch noch der Battle Royale Party-Game-Hit Fall Guys auf die Switch und auf PS5 und Xbox Series und dann wird das Spiel auch zu diesem Zeitpunkt zum Free-to-Play-Titel. Am 23. Juni erscheint Sonic Origins, eine Remaster-Version der ersten vier Sonic-Spiele, also Sonic 1, 2, 3 und Sonic CD. Es gibt eine angepasste Retro-Grafik mit wahlweise einem Widescreen-Modus und zuschaltbaren Röhrenfernseheffekten. Es gibt neue Moves, neue Modi und ein paar Boni obendrauf. Ob es das braucht? Naja, kommt jedenfalls für alle Plattformen. Ebenfalls am 23. Juni erscheint Naraka Blade Point für die Xbox Series Modelle. Das ist ein 2021 für PC erschienenes Martial Arts Battle Royale-Spiel für bis zu 60 Spieler aus Asien. Naja, am 24. Juni kommt die Capcom Fighting Collection für PC, Switch, PS4 und Xbox One. Das ist eine Retro-Arcade-Game-Sammlung mit lauter Capcom-Prügelspielen. Die kommen mit leichten Anpassungen daher, etwa Online-Mehrspieler, anpassbare Tastenbelegung, einstellbaren Schwierigkeitsgrad und folgende 10 Titel sind an Bord. Darkstalkers, Night Warriors, Vampire Savior 1 und 2, Vampire Hunter 2, Red Earth, vormals nur in Japan erschienen, Cyberbots, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Hyper Street Fighter 2 und Super Jam Fighter Minimix. Okay, es sind also nicht nur Prügel, sondern auch zwei Versus-Puzzle-Spiele dabei. Am gleichen Tag kommt auch Fire Emblem Warriors Three Hopes für Switch. Wie ihr am Namen erkennt, wird's einer dieser Warriors-Titel aus dem Hause Omega Force, ähnlich wie Hyrule Warriors, Dynasty Warriors oder Dragon Quest Heroes. Massenschlachten gegen tausende Gegner, fetzige Spezialattacken, große offene Levels und ein Hauch Strategie, diesmal befüllt mit Fire Emblem Three Houses-Personal und eingefärbt in Fire Emblem Lore. Eine Demo ist im eShop verfügbar und ich fresse einen Besen, wenn die Framerate stabil bleibt. Der letzte Release am 24. AI des Somnium Files Nirvana Initiative für alle Plattformen. Das Anime-Adventure von Spike Chunsoft ist ein Sequel zum nahezu gleichnamigen Vorgänger von 2019 und erneut müsst ihr darin Mordfälle lösen, indem ihr sowohl klassische Detektivarbeit verrichtet als auch, weil es ein Zukunftsszenario gibt, in die Erinnerungen von Zeugen oder Verdächtigen eintaucht, so Inception-Style. Das wirkt alles sehr japanisch und der Klappentext zur Story ist auch schön schräg. Ich lese mal vor. Vor 6 Jahren wurde die rechte Hälfte einer Leiche entdeckt. Die linke wurde nie gefunden, bis sie 6 Jahre später auftauchte. Absolut frisch, ohne Spuren von Verwesung. Wenn das kein spezieller Mordfall ist. Also, wirkt angenehm schräg und auch der erste Teil hat einen ganz guten Leumund für so Asia Visual Novel und Fans von sowas wie Zero Escape oder Ace Attorney spielen, könnte sowas vielleicht ganz cool sein. Keine Ahnung, macht mich neugierig. Am 28. Juni gibt es MX vs. ATV Legends für Xbox, PlayStation und PC, das übliche Motocross- und Quadrennspiel von Rainbow Studios. Dann wäre am 28. auch noch Disc Gaea 6 Complete für PlayStation und PC. Das Taktikrollenspiel Urgestein kommt damit erstmals für Heimcomputer und hat alle bisher erschienenen DLCs für nächsten Teil 6 im Gepäck. Spielerisch ist das sehr nahe an Final Fantasy Tactics oder Triangle Strategy. Story und Settings sind dabei stets etwas abgedrehter und alberner als bei der Konkurrenz und in der Regel kann man da auch viele Dutzend Stunden in Disc Gaea Spiele einstecken und hat immer noch nicht alles geschafft. Und es gibt Zombie-Pinguine namens Prinny. Das Spiel ist schon irgendwie sympathisch. Aber nischig. Und lange nicht jedermanns Geschmack. Außerdem am 28.06. Escape Academy für PC, Xbox und PlayStation. Ein Escape Room Adventure-Spiel von einem Team, das bislang echte Escape Rooms gestaltet hat. Das könnte aber ein zweischneidiges Schwert sein, denn Spieleentwicklung ist schon nicht so leicht. Und vielleicht ist es ja ganz nett, wenn man da irgendwie Erfahrung hat. Aber wer weiß, ob es was taugt. Es ist spielbar solo oder im Koop. Es existiert eine Demo auf PC. Und Escape Rooms sind schließlich ein cooles Adventure-Subgenre. Siehe dazu auch unser Podcast E wie Escape Games mit Ben und mir. Zuletzt haben wir am 28. Juni DNF Duel. DNF steht für Dungeon and Fighter, auch bekannt als Dungeon Fighter Online, ein Mehrspieler-Rollenspiel Beat'em Up aus Korea. Und ohne euch vielleicht wirklich bekannt zu sein, ist das eins der weltweit erfolgreichsten Spiele überhaupt mit 850 Millionen Spielern weltweit und über 18 Milliarden Dollar Umsatz seit Release in 2005. Tja, und DNF Duel ist nun ein Prügelspiel-Spin-Off von den Genre-Profis bei Arc System Works, also schön mit Anime-Look und reichlich Style, aber am Ende halt immer noch Nische. Kommt für PlayStation und PC. Puh, kommen wir zum nächsten Tag und insgesamt warten noch 5 Titel auf uns. Ich mach schon schnell. Am 30. Juni kommt Rabbids Party of Legends von Ubisoft. Jupp, eine Sammlung von 50 Minispielen als heiterer Spaß für die ganze Familie mit den Rabbids. Ubisofts einst mega populären Maskottchen, damals zur Ära der Wii. Das Ding kommt für PS4, Xbox One und Switch und, oh, Stadia. Dann kommt am 30. Juni auch noch The Delicious Last Course, der finale DLC für das Hardcore-Hüpfspiel Cuphead. Es kommt am gleichen Tag mit World Slayer, die erste große Erweiterung für den Looter-Shooter Outriders von People Can Fly, den Dom als ganz angenehm empfand. Und am 30. Juni kommt dann auch noch Sunbreak, eine große Erweiterung für Monster Hunter Rise auf PC und Switch. Neue Monster, neue Gebiete, neue Moves, neues Zeug, alles drin. Puh, und einen haben wir noch. Am 1. Juli kommt für PC, Xbox und PlayStation F1 22 das jährliche Formel-1-Rennspiel mit den üblichen Saison-Updates und Lizenzen. Interessantestes Detail, die PC-Version wird ab Tag 1 komplett in VR spielbar sein. Nice. Das war's auch schon. Ich denke, da ist für jeden was dabei und jetzt entlasse ich euch mal ins Wochenende. Das wird schrecklich heiß in vielen Teilen der Republik, daher ertragt mir die Hitze gut, überhitzt eure Hardware nicht und bleibt mittags schön im Schatten. Und jetzt legt schon mal Unterwäsche und nasse Handtücher in den Kühlschrank, das ist echt ein Segen bei weit über 30 Grad. Und wenn ich nicht geschmolzen bin, dann hören wir uns mit dem nächsten Magazin am 1. Juli wieder. Ich muss hier natürlich auch noch Danke sagen, danke, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Das ist immer freundlich, auch wenn die Releases vielleicht nicht jeden interessieren. Und ein noch viel größeres Dankeschön bekommt ihr dafür, dass ihr unser Projekt auf so coole Art und Weise mit eurem monatlichen Obolus unterstützt. Ohne euch würde es uns nicht geben. Ihr seid unser einziges Gehalt und unsere einzige Einkommensquelle und das macht uns auch so unabhängig. Wir können wegen euch machen, worauf wir Bock haben. Ich setze mich wegen euch alle 2 Wochen hin und mache ein Magazin, halb für mich, um mich einfach ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, halb für euch. Und ich finde das super cool, dass ich das tun darf. Ihr seid dafür verantwortlich. Klopft euch bitte jetzt auf die Schulter. So, und dann hören wir uns, wie gesagt, am 1. Juli wieder und vorher schon in vielen anderen Podcasts unseres Projekts, in die ihr alle sehr gern eingeladen seid, reinzuhören. Bis dahin. Thank you.